Ja, auch meinerseits möchte ich alle ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, dass ich hier sein darf heute. Ich freue mich, dass wir uns kennenlernen dürfen. Ja, so weit auseinander sind wir gar nicht und doch kennt man sich eigentlich so noch nicht. Und in der letzten Zeit, in den letzten 2 Jahren, dank Corona, ist das so, dass die Gemeinden sich auch mehr oder weniger so ein bisschen zusammenschließen. Man sucht Christen, man sucht Gläubige, weil man einfach voneinander abhängig ist und sich auch abhängig fühlt. Und ich denke, das ist ein guter Nebeneffekt dessen, was wir erleben so in unserer Zeit. Wir als Gemeinde durchleben das Gleiche, was ihr durchlebt. Ja, also wir haben die gleichen Herausforderungen, wir haben den gleichen Zeitgeist, der um uns herum ist, der uns prägen möchte, ja, und sind deswegen froh, dass wir auch zusammen auch das Wort haben, was Gott uns hinterlassen hat hier auf dieser Erde, was uns durch diese Zeit auch durchtragen kann. Ja. Wenn wir darüber nachdenken, was es für Situationen schon gab, die letzten Tausende von Jahren, ja, was für Situationen die Christenheit durchlebt haben, so dürfen wir auch heute getrost auf unsere Zukunft schauen. Getrost auf unsere Zukunft schauen, wenn unsere Regierung vielleicht auch Dinge beschließen wird, die vielleicht nicht angenehm für uns sein werden. Aber wir dürfen wissen, der Herr wird uns daraus führen. Der Herr wird uns Weisheit schenken. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir heutzutage das wirklich begreifen, dass wir das nicht nur einfach irgendwo wissen, sondern dass wir das verstehen und getrost in die Zukunft schauen. Wirklich getrost. Ja, Gott hat es auch damals mit Lot hingekriegt. Ja, er war alleine. Wir sind heute hier mehrere Zehnte von Menschen und wenn wir uns ein bisschen weiter umgucken, so sind wir viele Christen, ja auch in Deutschland. Preis den Herrn dafür. Mein Name ist Vanya. Es ist immer ein bisschen schwierig mit meinem Namen. Für die Russlandsdeutschen bin ich Vanya. Für die, die nicht russlandsdeutsch sind, bin ich Johann. Ja, und auf Arbeit nennen mich alle Johann, in der Gemeinde bin ich Vanya. Also ihr könnt es frei wählen. Ich fühle mich immer angesprochen bei diesen beiden Namen. Ich habe mich mit 15 Jahren bekehren dürfen, bin fast in einer gläubigen Familie aufgewachsen. Meine Mama ist gläubig gewesen, schon seitdem ich 6 bin, seitdem wir hier in Deutschland sind. Ich komme ursprünglich aus Russland, aus der Stadt Krasnodar, direkt in der Nähe vom Schwarzen Meer. Dort bin ich auch geboren. Mit 15 Jahren durfte ich den Herrn kennenlernen und auch eine echte Entscheidung treffen. Mit 30 Jahren, genau 15 Jahre später, durfte ich den Dienst des Hirten annehmen, durfte dort auch dienen und seit 2 Jahren jetzt, genau 2 Jahren, darf ich bei uns in der Gemeinde die Leitung übernehmen und ja, fühle mich seitdem jeden Tag immer mehr abhängiger von dem Herrn, diesen Dienst zu tun. Und ja, auch hier zu sein, ist für mich eine Herausforderung und ich hoffe, dass der Herr einfach Gnade schenkt, dass wir zusammen auch sein Wort näher kennenlernen können. Meine Brötchen verdiene ich als Fahrlehrer in Halstenbek. Ich bin gerade dabei, ein bisschen zurückzutreten in meinem Job, um mehr Zeit für den Dienst zu haben. Aber so kennt ihr ein bisschen was von mir. Ich habe 4 Kinder, genau das musste ich nochmal erwähnen. Und ich bin aktuell 33 Jahre alt. Ja? Also das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. 4 Kinder, meine älteste Tochter ist 12, mein jüngster Sohn ist 6. Ja? Ich habe 3 Söhne und 1 Tochter. Ich denke, zu mir reicht es erstmal. Ja? Ich bin ja nicht hier, um von mir zu erzählen. Wenn jemand Fragen hat, ich bin offen für alle Fragen, ihr könnt mich gerne bombardieren damit. Ja, heute habe ich uns ein Thema mitgebracht, aber bevor wir uns damit beschäftigen, möchte ich, dass wir uns mal ein Bild anschauen. Und zwar seht ihr hier eine Formel der Mathematik. Ich weiß nicht, weil ich euch ja überhaupt nicht kenne, außer Rally ein bisschen und ein ganz kleines bisschen Josie, weil sie bei uns den Führerschein gemacht hat. Weiß ja nicht, ob es Mathematiker in unserer Mitte jetzt aktuell gibt. Ja? Aber das ist die Tyler-Formel, kommt aus der Analysis, habe ich mir sagen lassen. Ich kenne mich da auch nicht aus. Ja? Und damit kann man ausrechnen, wie wahrscheinlich etwas ist. Also Wahrscheinlichkeitsrechnung. Was meint ihr? Ist diese Mathematik, diese hohe Mathematik, ist sie für unseren Alltag wichtig? Nee? Wenn ihr diese Mathematik nicht beherrscht, was würdet ihr sagen, kommt ihr klar in eurem Leben? Kommt man klar, ne? Ich würde sagen, man kommt damit klar. Also ich meine, wenn man einkaufen geht oder so an der Kasse steht, wird man uns nicht betrügen können, wenn wir das jetzt nicht beherrschen, oder? Also wir kommen damit gut klar. Ist diese Mathematik verwerflich? Natürlich nicht. Wir brauchen sie, also beziehungsweise nicht wir, sondern einige Menschen brauchen sie unbedingt in ihrem Beruf, spätestens als Lehrer, Mathelehrer, ja? Abi-Jahrgang, ne, da wird das gemacht. Also spätestens der muss da wirklich sicher sein in dieser Formel und in dieser Thematik. Aber bestimmte Menschen brauchen das. Wir als, sage ich mal, Normalsterbliche beziehungsweise Menschen, die nicht mit Mathe zu tun haben, können darauf verzichten und wir werden auch nicht in unserem Leben, sage ich mal, Schwierigkeiten bekommen. Dann das zweite Bild. Die Grafik ist nicht ganz hundertprozentig so, wie ich das mir vorgestellt habe, aber das liegt an mir. Wir sehen hier ganz viele Matheaufgaben. Was würdet ihr sagen? Ist das für unser Leben wichtig? Klarzukommen. Ja? Also wir sehen hier Minus, Plus, geteilt, mal, ein bisschen Geometrie. Ich denke schon, dass es schon wichtig ist für unser Leben, oder? Wenn wir an der Kasse stehen, ja, und eingekauft haben, wenn wir uns ein Haus bauen wollen oder Haus kaufen wollen und vielleicht ausrechnen müssen, wie viel Kredit dürfen wir aufnehmen, um nicht bankrott zu gehen, nicht in Insolvenz zu gehen. Ja, wenn wir vielleicht einen Raum ausmessen wollen, wie viel Laminat oder Fliesen wir brauchen. Ich denke, das ist ganz normal. Das ist die normale, einfache Mathematik. Ja? Dieses kleine 1x1 sagen wir. Und es ist sogar wichtig, dass wir das beherrschen, weil wir sonst alles Weitere auch nicht verstehen würden in der Mathematik. Die Lehrer sagen immer wieder, ihr Sohn oder ihre Tochter, sie muss vielleicht in dem kleinen 1x1 sicherer werden, damit sie den Rest verstehen vom Stoff. Vielleicht kennt man das so aus der Schule. Gott sei Dank, meine Kinder sind gut in Mathe, das freut mich. Ja, aber das ist so. Kleine 1x1, das müssen wir drauf haben. Ja, das sagen wir auch unseren Kindern. Und so ähnlich, liebe Geschwister, ist es auch mit bestimmten Themen in der Bibel. Und ich darf euch trösten, wir wollen uns heute mit dem kleinen 1x1 beschäftigen. Ja, wir wollen heute über Dinge sprechen, die leicht zu verstehen sind, die jeder von uns kann, die jeder von uns verstehen kann. Es wird keine theologische Hochschule sein heute. Und dennoch spricht die Bibel von bestimmten Dingen, die auch schwer zu verstehen sind. Ich werde nachher ein paar Beispiele nehmen, ja, die schwer zu verstehen sind, die nicht zu verwerfen sind. Auf keinen Fall. Ja, aber heute möchten wir uns beschäftigen mit den Einanderstellen. Ich weiß nicht, manch einer hat vielleicht schon mal eine Botschaft darüber gehört. Mich hat sie fasziniert. Ich durfte letztes Jahr auf eine Bibelschule gehen, wo es um praktische Theologie geht, um Seelsorge. Und mich haben diese Einanderstellen echt gepackt, weil sie so praktisch sind, weil sie so wichtig sind für mein Leben, weil die so wichtig sind für das Leben in der Gemeinde. Und damit möchte ich auch einfach teilen. Ich werde das so machen, dass ich jetzt ganz viele Bibelstellen vorlesen werde. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass jeder sie nachschlägt, ja, weil es wird wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen, aber wer das möchte, kann das gerne machen. Aber bevor wir zu der Kernbotschaft kommen, möchte ich ein paar Einanderstellen vorlesen, die uns einfach zeigen, was der Herr auf diesem Gebiet, diesem kleinen 1x1, uns dargelassen hat. Und zwar gibt es im Neuen Testament insgesamt über 70 dieser Einanderstellen, die immer verschiedene Bereiche ansprechen. Ja, und ich habe lange nicht alle mitgebracht, natürlich. Markus 9, Vers 50, da steht, das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Haltet Frieden untereinander. Frieden. Geschwister, ist das leicht, Frieden zu halten? Nein. Wenn wir den Akt des Friedens von Gott betrachten, was es ihn gekostet hat, um Frieden, damit wir Frieden mit Gott haben, dann verstehen wir vielleicht ein bisschen, was es bedeutet, was es für uns bedeutet, manchmal Frieden zu halten. Als ich hierher gefahren bin, gab es den Rebhuhnweg, der ist hier ganz in der Nähe. Kennt ihr den? Und es hat mich schon ein bisschen gewundert, dass es so einen Weg gibt, weil ich als Fahrlehrer bin immer unterwegs in einer Straße und das war ein Weg, wo rechts und links parkende Autos waren, da gab es keine Lücken und da konnte nur ein Auto durch. Und ich dachte, Mensch, wenn mir gleich Gegenverkehr, und das ist auch so eine leichte Kurve, man sieht den Gegenverkehr gar nicht, wenn mir jetzt gleich Gegenverkehr entgegenkommt, was mache ich da? Ja, was, wie werden wir das klären? Ja? Und vielleicht muss ich rückwärts fahren, vielleicht muss er rückwärts fahren, das wird spannend sein. Und so ist es auch mit dem Frieden. Manchmal ist es mit dem Frieden sehr spannend, manchmal sind das Situationen, wo man nicht weiß, wie geht man davor, aber der Frieden, der kostet uns. Johannes 13, Vers 14, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Die Liebe wird in diesen Einanderstellen über 20 Mal erwähnt im Neuen Testament. Über 20 Mal davon spricht der Herr, dass wir uns untereinander lieben sollen. Ich denke, das ist verständlich, warum es meistens über die Liebe gesprochen wird, weil darin das Gesetz erfüllt wird. Ja, deswegen wird das ganz oft erwähnt. Galater 5, Vers 14 lese ich auch nochmal. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 1. Johannes 4, Vers 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so auch wir sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Römer 12, Vers 16, seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Römer 14, Vers 13, lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Das heißt, die Bibel gibt uns auch nicht nur positive Einanderstellen, sondern auch negative. Das heißt, wenn wir uns nicht richten sollen, dass wir etwas nicht tun sollen, einander. Römer 15, Vers 7, deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Einander aufnehmen. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, Galater 5, 26, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Hier geht es in diesem Text nicht um physische Lasten tragen, Umzugshelfer und so weiter. Wenn wir dort den Kontext betrachten, geht es um Sünde in unserem Leben, geht es um schwierige Phasen vielleicht in unserem Leben. Und auch dort sagt uns das Wort, dass wir uns dort einander helfen sollen, dass wir andere Lasten tragen sollen. Epheser 4, Vers 2, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Einander in Liebe ertragend. Geschwister, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ich euch sagen würde, wir sind eine Herde von Löwen? Das ist ein Tier, was man sein, also was man sein will, so ein Löwe. Ja, ne? Wenn ich meinen Jungs das sage, ne, dann die wollen eine Löwen oder Geparden sein oder so. Ne? Aber was ist, wenn ich euch sage, wir sind eine Herde von Schafen? Auch gut, sagt er. Ja. Ein bisschen entspannter, ja. Und was ist, wenn ich euch sage, wir sind eine Herde von stinkender Schafe? Ich will euch nicht damit natürlich nicht beleidigen, aber das sind wir wirklich. Das sind wir wirklich. Wir haben nicht immer einen angenehmen Geruch. Wir haben, und ich spreche nicht von Parfüm oder von Hygiene, sondern wir haben das an uns. Wir haben das an uns, dass wir nicht immer angenehm sind für unseren Mitmenschen. Dass wir auch nicht immer angenehm sind für unsere Geschwister. Wir haben vielleicht Geschwister, wo man sagt, hey, neben dem, wenn man so neben dem sitzt, mit dem Gemeinschaft hat, das ist so angenehm, da will ich hin. Aber das ist nicht immer so. Die Bibel vergleicht uns oft mit Schafen. Ja, mit einer Schafsherde. Und vielleicht gibt es nicht immer einen schönen Geruch von deinem Bruder, von deiner Schwester, aber das Wort ruft dich auf und sagt, in Liebe ertragt einander. Epheser 4, Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Epheser 5, Vers 19, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern das in der Demut einer dem anderen höher achtet als sich selbst. Kolosser 3, Vers 9, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen habt. 1. Thessalonicher 4, Vers 18, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. 1. Thessalonicher 5, Vers 11, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Jakobus 4, Vers 11, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Geschwister, stell dir mal vor, wir würden nie schlecht übereinander reden. Stellt euch das mal vor. Wir würden bis zu der Wiederkunft Christi niemals mehr ein schlechtes Wort über den anderen sagen. Das kann doch nur ein Traum sein, oder? Aber Geschwister, das Wort, Gottes Wort, ermahnt uns dazu. Warum ist das so schwer? Warum ist das so schwer, nicht schlecht über den anderen zu sprechen? Warum fällt es uns so schwer? Es gibt einen Grund. Wenn wir schlecht über den anderen sprechen, brauchen wir kein einziges Wort zu sagen über uns und wir stellen uns auf das gute Treppchen. Wir tun uns gut. Wir machen uns besser. Wir machen uns besser, ohne dass wir uns über uns sprechen müssen. Ist das nicht herrlich? Ich erzähle, verlockend? Extrem verlockend. Teuflisch. Und Geschwister, das ist aber so. Unser Herz, das ist so betrügerisch, dass uns jeden Tag aufs Neue betrügt, anlügt. Und wir reden gar nicht gut über uns, wir reden nur schlecht über den anderen. Und somit machen wir uns gut. Vielleicht achten wir darauf. Ich will jetzt nicht darüber ein Thema sprechen. Ich möchte nämlich weitermachen. Da gibt es noch andere interessante Stellen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Jakobus 5, Vers 16a, ich bin gleich am Ende. Bekennt nun einander die Sünden Hier wird nicht der Katholizismus gepredigt, sondern wir sollen einander die Sünden bekennen. Nicht immer nur einer oder alle einem, sondern wir sollen uns einander die Sünden bekennen. Wir sollen einander sagen, hey Bruder, Schwester, da habe ich gesündigt. Da durfte ich Buße tun. Wir werden wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, die Sünde zu bekennen, wenn wir nicht Buße tun können. Vielleicht brauchen wir Hilfe, um mit Sünde zu kämpfen. Bekennt einander eure Sünden, Jakobus 5, Vers 16. Jakobus 5, Vers 16b, und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das waren nicht alle Stellen. Wenn jemand sagt, ich möchte alle Stellen haben, ich kann sie euch geben, ja, damit man sich mal damit beschäftigt, was sagt das Wort im Kleinen einmal eins zu uns, zu der Gemeinde heute? Was sollen wir einander tun? Wisst ihr, wir sind oft geneigt und wir sind motiviert, über bestimmte Themen zu sprechen. Zum Beispiel diskutieren wir viel lieber über schwere Themen, schwere Thematik. Ja? Unverliebbarkeit des Heils. Ja, kennen wir wahrscheinlich. Da können wir Brüder manchmal, also kein Spaß, 3 Stunden drüber diskutieren. 3 Stunden. Der eine sagt das, der andere sagt das. Und wenn wir vielleicht nochmal irgendwo Brüder haben, die wir nicht kennen, ja, dann kann man richtig, und dann am besten noch ein paar mehr Brüder, und dann kann man richtig darüber sprechen. Ja, wie sagt das Wort? Nein, das sagt so, nein, das sagt so. So, freie Erwählung oder Unverliebbarkeit des Heils. Ja, genaue Abfolge der Zukunft. Ja, was ist da? Wird die Gemeinde vor den Trübsal enthoben oder danach oder mittendrin oder wie oder was? Ja, da können wir stundenlang drüber reden. Und im Endeffekt kommen wir gar nicht zum Ergebnis. Ich denke, das ist normal für uns Menschen. Wir wollen gerne alles beurteilen können, weil Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Wir wollen zu allem etwas sagen können. Aber es gibt einfach nur mal Dinge, die wir nicht verstehen können. Hohe Mathematik. Hohe Mathematik. Und wisst ihr, Gott wäre ein billiger Gott, wenn wir ihn verstehen können. Gott wäre kein Gott, wenn wir unseren Herrn verstehen würden. Wenn wir durchblicken könnten, was er alles mit uns vorhat. Und manchmal hört man diesen Satz, wenn wir irgendwann mal bei ihm sein werden, dann werden wir alles verstehen. Kennt ihr das? Wer garantiert uns das? In der Bibel steht geschrieben, Johannes 17, Vers 3. Das ist mal so ein spontaner Einschub. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahre Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Diese Bibelstelle sagt, im ewigen Leben, wenn wir bei Jesus sind, werden wir den Gott, den wahren Gott, erkennen. Aber dieses Erkennen steht in linearer Form. Das steht nicht, wenn wir da sind, werden wir alles erkennen. Sondern wir werden weiterhin, nach wie vor, immer stückweise unseren Gott kennenlernen. Keiner sagt, dass wir da alles verstehen werden. Es gibt die Bibelstelle, dass wir jetzt wie so durch so eine Milchscheibe gucken und irgendwann mal werden wir klar sehen können. Das ist auf andere Themen bezogen. Aber wir werden nie unseren Herrscher, unseren Erschaffer, unseren Schöpfer, wenn wir nie bis zu Ende verstehen können, dafür ist er der Schöpfer. Dafür ist er der allmächtige, allweise Gott. Und wir müssen nicht alles verstehen, Geschwister. Ihr könnt ganz entspannt dazu stehen, dass ihr nicht alles versteht. in der Bibel. Ich verstehe einiges nicht in der Bibel. Ich verstehe nicht, wie kann Gott das Wollen und Vollbringen in uns wirken? Und trotzdem sollen wir was dazu tun. Verstehe ich nicht. Das ist eine Theologie, das ist nur, ich weiß nur, dass ich muss mich anstrengen. Ich muss mich bemühen. Gott hat alles getan. Ja, aber wie das Ganze zusammenspielt, kann ich nicht verstehen. Aber das muss ich nicht. Das stört mich auch nicht in meinem geistigen Leben, wenn ich sage, Herr, du bist zu groß für mich. Deine Wege sind viel zu groß. Kann ich nicht. Ich möchte 5 Punkte zu den Einanderstellen jetzt sagen. 5 Gedanken, 5 Dinge. Und zwar, das erste habe ich schon ein bisschen erwähnt, die Einanderstellen betonen nichts so wie das Liebesgebot. Ja, das Liebesgebot, und ich denke, dass wenn wir die Liebe der Agape nehmen, wenn wir die selbstlose Liebe nehmen, so fordert es unser Leben jeden Tag aufs Neue auf, wie gehen wir miteinander um. Ja, in der Liebe ist alles erfüllt. In diesem einen Wort sagt das die Schrift uns. Und damit sollen wir uns beschäftigen. Damit dürfen wir uns beschäftigen, jeden Tag aufs Neue. Zweitens sind die Einanderstellen sehr vielfältig. Wir haben es gerade gehört. Ja, da geht es um den Umgang miteinander. Da geht es um Sünde bekennen. Da geht es um einander aufnehmen, annehmen. Einander beim Mahl warten. Ja, einander vergeben. Einander zu Liebe und zu guten Werken anreizen. Und Geschwister, was ich nicht vermitteln möchte mit den Worten, die ich sage, ist, dass wir uns nicht mit der hohen Theologie beschäftigen dürfen. Das will ich gar nicht sagen damit. Es gibt Brüder, die hat Gott begabt dafür vielleicht sogar, dass sie sich mit hohen Dingen beschäftigen im Wort. Und dafür dürfen wir dem Herrn dankbar sein. Und wir selber sollen uns beschäftigen mit dem Wort. Wir sollen uns auch mit hohen Dingen beschäftigen. Wir sollen studieren. Wir sollen das Wort jeden Tag lesen. Und wir sollen die Liebe zu dem Wort bekommen. Aber eins muss uns ganz klar sein. Gesunde Lehre, und das ist auch die hohe Theologie, gesunde Lehre ist nur dann gesund, wenn sie zu einem gesunden Wandel führt. Wie viele Theologen fetzen sich. Ich kenne selber einige Brüder, wenn ich mit dem einen spreche, ne, das sind alles nicht in Schleswig-Holstein, okay? Und auch nicht in Hamburg. So, aber ich kenne Brüder, da sagt der eine und schreibt teilweise sogar eine Meinung gegen den anderen in bestimmte christliche Zeitungen rein. Und wenn ich mit dem einen spreche und mit dem anderen spreche, die fetzen sich. Und da frage ich mich, ist das, was Gott damit wollte, mit der hohen Theologie? Ist das, was Gott damit wollte, dass Geschwister sich zerstreiten, weil es bestimmte Themen nicht so deutlich geschrieben sind in dem Wort? Ich glaube nicht. Gesunde Lehre ist erst dann gesund, wenn sie zu einem gesunden Wandel führt, wenn es zur Förderung ist, wenn es dazu dient, den Herrn mehr zu verherrlichen, miteinander besser umzugehen. Und nur damit verherrlichen wir unseren Herrn in den Gemeinden, in der Umgebung. Und ich möchte darauf den Fokus legen. Ja, und möge der Herr euch segnen, dass ihr auch die hohe Theologie angeht, dass ihr verstehen wollt, hey, was sagt Gott in der Offenbarung? Wie kann man das verstehen, dass ihr sucht, dass ihr miteinander austauscht? Bitte nicht falsch verstehen, okay? Also, du musst mir sagen nachher, wie das verstanden wurde. Ich möchte nicht, dass es so verstanden wird. Aber lass uns darauf achten, dass das kleine Einmaleins, dass das unser Leben füllt, uns begleitet und uns mehr zueinander wachsen lässt. Der dritte Punkt von den Einanderstellen ist, dass die Einanderstellen auf Gegenseitigkeit beruhen. Gegenseitigkeit. Und hier ist das sehr spannend, wie das hier geschrieben wird, um das zu verdeutlichen. ist heute jemand mit Fahrrad hier?
Wow, das ist typisch Hamburg, ja. Man ist ein bisschen näher hier dran, ne? Also bei uns in Schleswig-Holstein, da wo wir sind, da ist es jetzt um diese Jahreszeit eigentlich keine Möglichkeit, mit Fahrrad zu fahren. Aber es ist sehr gut. Das ist aber sehr passend. Und zwar, wenn ich euch jetzt sage, ich bin mit Auto hier, ich bin mit einem Golf Plus hier, VW, ne? Golf Plus. Und ihr seid, Rallye ist mit dem, okay gut, dann die Automarke ist... Mit dem Pickup hier, ja, das sind die gleichen Fahrzeuge, nur eine andere Marke, vielleicht eine andere Art, ja. Und das bedeutet, im Griechischen würde das Wörtchen allolos stehen. Ihr habt hier sogar Griechen in eurer Mitte, ne? Aber der ist gerade nicht da, ja. Da steht allolos, das heißt ein anderer der gleichen Art. Das bedeutet, Rally und ich sind mit dem Auto hier, aber es ist ein anderes Auto. Okay? Jetzt zu denen, die mit Fahrrad hier sind. Ihr seid ja auch hier, aber ihr seid mit dem Fahrrad hier. Und da würde das griechische Wörtchen heteros stehen. Also ein anderer einer anderen Art. Okay, es gibt zwei Arten, also ein anderer der gleichen Art und ein anderer der anderen Art. Da ist unsere Sprache, unsere deutsche Sprache leider noch nicht ganz so, oder wahrscheinlich wird es ja auch nie so voll sein. Ja? Meine griechischen Fahrschüler, die kriegen immer das Gleiche zu hören. Ich sage immer, ich beneide euch wegen eurer Sprache, weil das Neue Testament in Griechisch geschrieben steht. Ich würde so gerne Griechisch sprechen, weil das ist dann so viel mehr, was man da rausnehmen kann und verstehen kann. Was meint ihr? Diese Einanderstellen, sind die in allolos oder in heteros geschrieben? Also allolos, ein anderer der gleichen Art, oder heteros, ein anderer einer anderen Art. Wer ist für allolos? Einmal vielleicht mal kurz melden. Ja? Wer ist für heteros? Ja, melden sich sehr, sehr, sehr wenige. Da müssen wir noch an der Einigkeit arbeiten. Nein, ich meine die dritte Variante, die sich enthalten. Dann. Für beide. Ja. Also ich muss nicht sagen, es ist einfach so, dass alle dieser Stellen allolos sprechen. Alle Stellen sagen einander nach dem Motto ein anderer der gleichen Art. Ein anderer der gleichen Art. Und Geschwister, das ist gar nicht mal so unwichtig. Denn, wenn wir uns einander was tun, egal was, dann in dem Bewusstsein bitte, dass das ein anderer ist, der gleichen Art. Ein anderer der gleichen Art. Wenn wir uns ermahnen, dann ermahnen wir einen anderen der gleichen Art. Und auch hier nochmal einen ganz kurzen Einschub, spontan Einschub. Wenn ich an das Ermahnen denke, so ist das sehr schön, wie Elihu das tut. Hiob hatte ja vier Freunde, ja? Die kennen wir wahrscheinlich. Und alle vier Freunde hatten bestimmte sehr gute Eigenschaften. Sie haben sich sehr viel Zeit genommen, um das Leid zu tragen von ihrem Freund. Sie sind sehr weite Strecken gegangen. Das waren wochenlang, die sie sich Urlaub genommen haben vielleicht, um mit ihrem Freund zu leiden, mit ihrem Freund diese Last zu tragen. Und dennoch sagt Gott zu den dreien, ihr habt nicht richtig gehandelt. Und nur Elihu verurteilt Gott nicht. Und diese drei Freunde, die haben bestimmte Fehler gemacht. Das wird den Rahmen jetzt sprengen. Aber die haben so grobe Fehler gemacht, dass sie so viel opfern mussten, um diese Fehler wieder gut zu machen, wie das ganze Volk Israel, für ein Jahr. Und der Elihu, der nicht von Gott getadelt wurde, der hat ermahnt, aber auf was für eine Art? Lass uns hier mal lesen, kurz in Hiob Kapitel 33, Vers 6. Siehe, vor Gott bin ich wie du und aus Erde bin auch ich gemacht. Merkt ihr, wenn wir diese Ermahnung sehen, dann ist sie auf einer Ebene. Er sagt, Hiob, ich bin allerlos. Ich bin wie du. Ich bin aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und Geschwister, oft fehlt uns das. Das Allerlos-Denken. Mein Bruder, meine Schwester, das sind die gleichen. Wir sind nur, sehen anders aus. Wir haben anderen Charakter, aber wir sind gleich. Vor Gott vor allem auch sind wir gleich. Wenn ich euch fragen würde, also wir müssen das ja nicht bewerten oder beurteilen, aber trotzdem so subjektiv, wen würdet ihr als den größten Apostel sehen? Paulus? Ja? Vielleicht der eine oder andere würde vielleicht noch Petrus sagen, ja? Ganz wenig vielleicht Johannes, aber so Paulus oder Petrus? Lass uns mal gucken, wie denkt Paulus und wie redet Paulus? Das ist Römer Kapitel 1. Ich habe das mir hier so aufgeschrieben. Ich vermute aber, dass es die falsche Stelle ist. Aber doch, das ist Römer Kapitel 1, Vers 11 und Vers 12. Römer Kapitel 1, Vers 11 und Vers 12. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken. Und jetzt definiert er das, wie er das macht. Das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Also wir sehen hier, wie allerlos Paulus unterwegs war. Er sagt hier, das heißt, damit ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben. Paulus kam da nicht an und sagt, wisst ihr was, Leute, ich bin der Apostel. Ich habe die Autorität. Ich habe die Erkenntnis. Ich habe die Erfahrung. Sondern er sagt, wir, miteinander. Wir haben etwas miteinander und wir sind abhängig zueinander und voneinander. Und das ist so wichtig in unserem Verstand, dass es auch so ist. Allerlos, mein Bruder, meine Schwester. Und wenn Paulus das schon gemacht hat, und ich denke, er hatte menschlich gesehen wirklich Grund zum Ruhm, wirklich Grund, etwas zu sein, etwas zu bedeuten, das sagt er auch selber. Aber wenn wir Paulus anschauen, wie er sich verändert hat nach seiner Bekehrung, und wie er ganz zum Schluss seines Lebens, also nicht ganz, aber sehr nah am Schluss sagt, ich bin der allergrößte Sünder, der allergrößte von allen. Und das sagt er nicht einfach so, das war kein Lippenbekenntnis, das war ein Verständnis in seinem Herzen. Und wisst ihr, wie kann so ein Mensch mit den anderen Geschwistern nicht allerlos umgehen? Und lass uns daraus lernen, lass uns lernen aus diesen Stellen, dass die Einanderstellen auf Gegenseitigkeit beruhen. Und lasst uns davon lernen, von der Bibel auch, dass wir allerlos sind. Dass wir nicht eine Stufe uns überheben über den anderen, sondern dass wir vor Gott, Gottes Kinder, gleich sind. Geschwister, es wird uns viel leichter sein, viel leichter fallen, einander zu erbauen, zu ermahnen, zu ermutigen. Es wird viel leichter sein, eine Ermahnung anzunehmen, ja, weil wir sind alle los. Vierter Punkt, die Einanderstellen belegen die Verantwortung und Notwendigkeit einer Ortsgemeinde. Ich wiederhole nochmal, die Einanderstellen belegen die Verantwortung und die Notwendigkeit einer Ortsgemeinde. Ich kenne euch ja nicht, habe ich schon mal erwähnt. Das ist immer ganz leicht und schön, zu einer Gruppe zu sprechen, die ich nicht kenne, ja, weil ihr könnt es nicht persönlich nehmen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Gemeinde ist, aber Christsein ist kein Soloakt. Ich war mal vor einigen Jahren auf einem Rhetorikseminar in Celle. Da waren wir 3 Tage und wir haben immer zum Frühstück, habe ich mir vorgenommen, ich war da mit 3 Brüdern aus unserer Gemeinde und zum Frühstück habe ich mir vorgenommen, ich möchte jeden Tag an einem anderen Tisch sitzen, um andere Christen kennenzulernen. Da waren nämlich nur Christen. Und jeden Morgen war ich neu schockiert. Wisst ihr warum? Weil ich immer wieder das Gleiche gehört habe. Wenn ich gefragt habe, zu welcher Gemeinde gehörst du denn? Dann habe ich gehört, zu keiner. Ich sage, wie zu keiner? Ja, ich gehöre zu der Weltgemeinde Jesu Christi. Ich gehöre zu der universellen Gemeinde. Ich sage, okay, und wie machst du so Gottesdienste und so Besuche? Ja, einen Sonntag fahre ich nach Bremen zu Latzel. Da höre ich die Botschaft. Ja, okay. Und nächsten, da fahre ich nach Hannover zu Nestvogel. Da höre ich die Botschaft. Und dann den nächsten, dann suche ich mir noch eine Gemeinde und dann fahre ich so durch die Gegend. Ich sage, okay, schade. Und was sagt uns das Wort? Was sagt uns das Wort dazu? Ist das so okay? Hat sich Gott das so vorgestellt? Ich bin froh für jeden Kopf, der so macht. Ja? Und ich hoffe, dass ihr das auch nicht so denkt. Ich hoffe, dass ihr genau das versteht. Gott hat sich das anders vorgestellt. Natürlich hat der Herr seine Gemeinde auf der ganzen Welt, die globale Gemeinde, selbstverständlich. Und die Bibel spricht auch an einigen Stellen von einer globalen Gemeinde. An einigen Stellen. Aber die Einanderstellen, die zeigen uns und belegen die Verantwortung und Notwendigkeit einer Gemeinde, so wie ihr das seid. Und wir leben in einer Zeit, Geschwister, wo wir immer mehr Menschen haben und immer mehr Menschen treffen werden, die sagen, Ortsgemeinde, nein, danke. Ich besuche Hauskreise, ich besuche Gemeinden. Ja, natürlich, selbstverständlich. Wenn ich in eine neue Gemeinde komme und keiner kennt mich, dann bin ich doch immer willkommen, oder? Ja, keiner kennt mich. Da bin ich nicht nur willkommen, die laden mich sogar ein nach Hause teilweise. Da kann ich mir einen Tag, ein paar Stunden, kann ich meinen dreckigen Charakter vielleicht und meine schlechten Angewohnheiten auch ein bisschen unterdrücken. Und zu Hause, da kann ich das wieder freien lassen. Und nächste Woche fahre ich zu jemand anders. Diesen Gestank. Ich habe keinen Gestank von Geschwistern und ich stinke auch nicht vielleicht so sehr. Und das ist die Taktik des Satans, einen Christen zu isolieren. Die Taktik des Satans, irgendwelche billigen Entschuldigungen zu suchen und den anderen die Schuld zu geben. Und zu sagen, ich brauche keine Gemeinde. Geschwister, das ist ein ganz gefährlicher Weg, wenn du hier sitzt, ich weiß es nicht, und so denkst, vielleicht in diese Richtung denkst, dass du sagst, ich finde das da und da und da schön. Nein. Wie will man dann die Einanderstellen ordentlich ausleben? Es ist so schön bei euch, ich habe das gerade gehört, ihr lebt miteinander wie eine Familie. Ihr sagt, der und der hat das und das Anliegen, sehr detailliert sogar. Vielleicht können wir sogar nicht vielleicht, wir können davon sogar was lernen, als Gemeinde in Elmshorn. Und dann betet ihr füreinander. Ihr habt nicht diese Aldi-Gebete, kennt ihr die Aldi-Gebete? Ja? Segne all die Christen und all die Kranken. sondern ihr seid fokussiert auf bestimmte Menschen, ihr seid fokussiert auf eure Geschwister und ihr steht füreinander ein ins Gebet. Wie will das jemand machen, der in die globale Gemeinde Jesu Christi geht? Wie will er das machen? Das geht gar nicht. Das funktioniert nicht. Für wen will er da beten? Wilhelm Busch sagte mal, wir haben die Verantwortung für unseren Nächsten, nicht für unseren Übernächsten. Wir können ein kleines Experiment machen, nicht Experiment, sondern wir können einfach mal nach rechts und nach links gucken so. Und alle, die ihr seht, das sind sie. Ah, ihr, die oben seid, ihr müsst auch runter gucken. Ja? Das seid ihr. Ja, und ihr müsst raufgucken. Ja, das ist genau richtig. Ja. Ne? Sehr gut. Sehr gut. Ja, und ich denke, das ist auch etwas, was wir begreifen müssen, dass wir die Verantwortung füreinander haben. Es ist leicht, das spreche ich von mir, es ist leicht, vielleicht 100 Euro in die Mission zu überweisen nach Afrika. Aber habe ich mir schon mal in der Gemeinde umgeschaut? Vielleicht gibt es dort Not? Vielleicht kommt einer nicht klar? Vielleicht ringt er und hat kein Geld, schafft das nicht, hat sich vielleicht überschätzt? Ich weiß es nicht, ich kenne euch nicht. Ja? Ich kann das einfach so sagen. Aber die anderen weiten Ländern, das ist leichter oft. Vielleicht geht es nur mir so, aber wir haben die Verantwortung für den anderen. 1. Korinther 12 sagt, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Das geht nicht. Wir brauchen einander, egal in welchem Zustand wir sind, brauchen wir einander. Und Salomo sagt in Sprüche 18, Vers 1, wer sich absondert, der sucht das Seine. Wer sich absondert, der sucht das Seine. In anderen Übersetzungen sogar steht, der sucht die Fleischeslust. Wer sich absondert. Und ich bin kein Richter, aber den Geschwistern, denen ich begegnet bin, die gesagt haben, ich bin von der Gemeinde enttäuscht, ich bin von der Gemeinde enttäuscht, ich bin von der Gemeinde enttäuscht, ich reise so ein bisschen, so ein Gemeindetourist und genieße überall so die Vorteile, das waren Menschen, die suchten das Ihre. Die suchten nicht das der anderen Menschen, sondern die suchten ihre eigene Bestätigung, die suchten ihre eigene Bequemlichkeit. Und das ist nicht richtig. Das ist fleischlich. Auch wenn wir alle stinken, müssen wir lernen, uns zu ertragen. Punkt 4. Die Einanderstellen belegen die Verantwortung und Notwendigkeit einer Ortsgemeinde. Wir kommen zum letzten Punkt. Das ist ein Punkt, wenn man euch jetzt fragen würde nächste Woche, welchen Punkt hast du am meisten behalten, dann würde ich mir wünschen, dass ihr den fünften Punkt am meisten behalten würdet. Weil wenn man das jetzt so alles gehört hat und darüber nachdenkt, kann man so ein Verständnis bekommen, das ist eine gute soziale Einrichtung hier. Jeder achtet auf den anderen, jeder ist bemüht um den anderen. Ja? Wenn das nur eine gute soziale Einrichtung ist, dann sind wir am Ziel vorbeigeschossen. Darf ich euch mal fragen, was ist das Wichtigste in uns? Achso, das ist das Mikro. Was ist das Wichtigste in unserem Leben? Wozu sind wir auf dieser Welt? Aber wozu? Evangelium verkündigen. Nicht für uns selbst leben, umgestaltet werden, Christus verherrlichen, Preis seiner Herrlichkeit zur Ehre Gottes leben, ihn verehren. Geschwister, das Evangelium zu predigen ist eine wichtige Aufgabe, die hat Gott uns gegeben. Umgestaltet zu werden ist notwendig, das ist die Heiligung. Aber Gott hat uns auf diese Welt geschickt, damit wir seinen Namen verherrlichen, ihn anbeten. Das ist unsere wichtigste Aufgabe, das ist unser Hauptziel, Gott zu verherrlichen. Und in Römer Kapitel 1 steht, dass trotzdem, dass Gott überall ist, uns die Schöpfung gegeben hat, trotzdem verherrlicht der Mensch nicht den Schöpfer, sondern die Schöpfung. Und er hat sie dahin gegeben. Deswegen, in ihren Begierden und so weiter. Ich will das jetzt nicht ausführen. Aber unser wichtigstes Ziel ist, Gott zu verherrlichen. Und diese Einanderstellen. Das ist der falsche Zettel. Sind kein bloßer Selbstzweck. Sondern diese Einanderstellen, die zeigen uns ein Stück weit auch, wie Gott ist. Dass es ein Allolos-Gott ist. Dass das ein Gott der Gemeinschaft ist. Wenn wir darüber nachdenken, Gott zeigt sich uns in der Bibel als da, nicht als alleine da. Stellt sich nicht alleine da, sondern stellt sich hin als Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Und diese Gemeinschaft, die ist perfekt. Da ist die Atmosphäre hundertprozentig. Haben wir uns darüber schon mal Gedanken gemacht, dass die Atmosphäre, dass die Gemeinschaft, dass ein Miteinander aus dieser Gemeinschaft heraus, was es gekostet hat, da rauszugehen für unseren Herrn Jesus und auf diese Welt zu kommen. Aus dieser Gemeinschaft heraus, aus dieser perfekten Harmonie. Es ist nicht leicht, es ist nicht schwer, irgendwo rauszutreten, wo man sich nicht versteht, wo man sowieso verbrannte Erde hinterlassen hat. Da rauszugehen und woanders irgendwo was Gutes zu haben, das ist nicht schwer, das fällt uns allen leicht. Das sehe ich immer wieder an unseren Kindern. Wenn die sich irgendwo zerstritten haben, neue Freunde kennenzulernen und sich mit neuen Leuten zu versöhnen, beziehungsweise nicht versöhnen, sondern zu verbinden, das ist leicht. Ich sage, ja, warum hast du das denn gemacht? Ja, die sind alle doof. Aber aus einer harmonievollen Beziehung, aus einer absolut perfekten Gemeinschaft auszutreten, wie schwer fällt es uns dort, jemanden zu lassen. Ich kenne das, einige Gemeinden aus Bielefeld zum Beispiel, das ist total, für mich ist es fleischlich gesehen sehr schwer zu begreifen, aber das ist so, wenn eine Gemeinde wächst und wächst, dann teilen die sich und machen eine neue Stelle auf irgendwo. Ich sage, wie fühlst du dich dabei, dass du, die Gemeinde teilt sich, ja, da gibt es zwei, da wird ein Leiter ausgewählt, ja, und dann muss in jeder Gemeinde dann ein Diakone sein, Dirigenten sein, Prediger. Ich sage, wie fühlt ihr euch dabei? Und die sagen, das ist furchtbar, das ist schwer. Fleischlich gesehen ist das total anstrengend. Ja, man ist dann nicht mehr in einem Gemeindehaus, sondern man lebt sich auch auseinander. Was hat es den Herrn gekostet, diese Gemeinschaft zu verlassen und hier in diese sündige Welt zu kommen und für uns zu sterben? Und irgendwo sind die Einanderstellen auch ein Ausdruck von Gottes Wesen, dass er uns prägen möchte, dass er uns darin prägen möchte, miteinander, dieses Miteinander. Und woran, liebe Geschwister, woran werden Menschen erkennen, dass wir Gottes Jünger sind, Jesu Jünger sind?
An der Liebe untereinander.
Manchmal überlegen wir uns vielleicht, wie können wir Menschen erreichen? Wie können wir Menschen locken? Das ist nicht ganz reiner Gedanke, nicht ganz gut, aber irgendwo wollen wir sie doch zu dem Herrn bringen. Wir wollen sie doch irgendwie erreichen. Wir wollen sie doch irgendwie für den Herrn gewinnen. Und oft machen wir einen Umweg. Jesus sagt, an der Liebe untereinander werden die Menschen das erkennen. Und diese Liebe, das sind die Einanderstellen. Das sind so feine Dinge, die zu diesem ganzen Produkt Liebe gehören. Das sind die Einanderstellen. Und ich würde euch wirklich vom Herzen wünschen, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Zeit, in der wir leben, in dieser wirklich nicht leichten Zeit, es ist nicht die schwerste Zeit. Ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, wie haben die Christen in der Kriegszeit gelebt. Da hatten die ganz andere Sorgen wie wir. Ganz andere. Und dennoch ist es eine Zeit, die uns herausfordert. Definitiv. Rein schon von den Gesetzen auch irgendwo herausfordert. Ja. Es ist nicht mehr so einfach und nicht mehr so leicht, einfach nur sich zu versammeln irgendwo und Gemeinschaft zu haben. Und dennoch wünsche ich es euch, dass ihr zusammenwachst. Zusammenwachst nicht, um den Vorteil für euch zu bekommen, sondern zusammenwachst, um den Herrn zu verherrlichen, um dadurch den Herrn zu verherrlichen, um dadurch nach außen wirksam zu werden, um dadurch Menschen zu erreichen. Wenn Menschen hier reinkommen und die waren noch nie hier, die kennen Jesus noch nicht und die sehen hier diese Harmonie, die sehen hier die Liebe zueinander, dann stellen die sich die Frage, wie kann das sein, dass ein komischer Mensch mit einem anderen komischen Menschen so klarkommt? Verschiedener Nationalität, verschiedener Gewohnheit, alles verschieden, aber die kommen klar, die lieben sich. Ich garantiere euch, dass Menschen zum Nachdenken kommen. Die werden sich fragen, wie soll das funktionieren? Und dann können wir sagen, Jesus, dann können wir sagen, unser Herr, daher können wir das sagen. Jesus sagt mal, wenn jemand sagt, wenn euch jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geht 2 Meilen mit. 2 Meilen. Ganz spannendes Bild. Ich konnte darüber vor kurzem kurz predigen. Ganz spannendes Bild. Es gab Soldaten, die haben einen Juden genommen und haben gesagt, du trägst jetzt meine Last. 1 Meile, das sind 1,5 Kilometer ungefähr. Sag mir bitte, wer ist Herrscher über diese Situationen? Wenn der Soldat sagt, du trägst meine Last jetzt 1 Meile und das mussten sie tun, das war vom Gesetz so vorgeschrieben. Wer beherrscht diese Lage? In diesem Moment. Der Soldat? Ich höre nicht. Der Soldat. So, jetzt nimmt der Jude seine Rüstung und geht 1,5 Kilometer. Und nach 1,5 Kilometer sagt der Jude, weißt du was, mein Lieber? Und jetzt trage ich die 2. Meile. Wer beherrscht diese Situation jetzt, diesen Moment? Der Jude. Und so ähnlich soll es mit uns sein. Ja, wenn die Menschen sehen, dass wir von Jesus geprägt sind, dass wir durch sein Wort geprägt sind, die werden sich die Frage stellen, die werden sagen, das ist nicht normal. Und das wünsche ich euch, dass wir auch in dieser Zeit, dass der Herr auch hier in Hamburg diese Fackel aufleuchten lässt für Menschen, die keinen Sinn sehen, die vielleicht nur irgendwelche Freiheiten vorher hatten im Kopf und jetzt wurde das denen vielleicht ein bisschen genommen, ja, und die sich ganz wichtige Existenzfragen stellen und die hier bei euch, natürlich wünsche ich das mir auch sehr, auch unserer Gemeinde, dass sie dort diese Fragen beantwortet bekommen und den Herrn annehmen können. Möge der Herr euch beim Nachdenken segnen. Amen.